Want in het tweede, het was lezen van Johannes 4. Eerst het was wat we gisteravond gelezen hebben, en was ik voor den samenhang toch nog kunnen even de zulaas. Vers 10, Jezus antwoordde en sprak zo hier, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben und hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, das war das Wasser aus der Brunnen von Sichar, wird wiederum dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Dann weiter. In Vers 20 fragt diese Frau dem Herrn, unsere Väter haben auf diesen Bergen angebetet. Und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesen Bergen noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisset nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist auf den Juden. Es kommt aber die Stunde, und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Soweit. Wir haben gestern gesehen, dass der Herr Jesus hier mit dieser Frau spricht, dass lebendiges Wasser geben konnte, wenn sie sah, wer war und ihm darum bat. Und ich habe bemerkt, dass lebendiges Wasser spricht über den Heiligen Geist. Das wird in Kapitel 7 ausdrücklich gesagt, dass es da in der Heilige Geist kommt. Als der Herr spricht da in Vers 37 auch wieder über lebendiges Wasser. Und Vers 9, dies aber sagte er von dem Geiste, welche die an ihn Glaubenden empfangen sollen, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Lebendiges Wasser steht also in Verbindung mit der Heilige Geist. Und ich habe gestern darauf hingewiesen, dass das eigentlich dasselbe ist, was wir in Kapitel 3 haben, geboren aus Wasser und Geist. Aber hier sind die beide Begriffe zusammengefügt in lebendiges Wasser. Wasser mit einer innerlichen Kraft. Und wir sagen, das ist der Heilige Geist. In Johannes 3, in Verbindung mit der Wiedergeburt, hatten wir, der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes und wendet es an auf Herz und Gewissen. Das Wort Gottes, das Bild von Wasser, wie wir ja in Epheser 5, Vers 26 klar ausgedrückt haben, naar Jesus, wir reinigt die Versang ihr waschend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Wasser, das Wort Gottes in diesem Sinn, in seine reinigende Kraft, ist also dargestellt in das Bild von Wasser, aber Wasser angewandt durch den Heiligen Geist auf Herz und Gewissen. Und da wird es in Johannes 3 auch noch stärker gesagt, der Heilige Geist wendet dieses Wasser an auf Herz und Gewissen eines Sünders, sodass er Buße tut und innerlich ein neues Leben empfangt. Und diese zwei Seiten sind vereinigt hier im lebendigen Wasser, wobei aber der Nachdruck gelegt wird auf das Lebendige, auf den Heiligen Geist, wie wir in Kapitel 7 sahen. Und wenn man den Herrn Jesus anerkannte, in welchem er war, wenn du die Gabe Gottes kanntest und wer es ist, der zu dir spricht, also dass er Gott selbst davor in stand, und ihm bat, dann würde er das lebendige Wasser geben. Er würde der Wort geben, aber erklärt die Kraft erin vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist selbst hat das Wort Gottes, die Bibel, uns gegeben. 1. Korinther 2 sagt das ganz klar. Er hat die alle Geheimnisse Gottes weiß, die tiefste Dingen Gottes, hat sie geoffenbaard aan de apostel Paulus en ihm dan die geistliche Worte gegeben, waarin er dies ausdrücken konnte. En zo hebben we das geschriebene Wort Gottes. Aber es kan allein verstanden werden, wenn man ein Intellekt hat, das fähig is, die geistlichen Dingen zu verstehen. En dat is niet de natuurlijke Intellekt des Menschen. Aber das ist die Einsicht von den neuen Menschen, das neue Leben, das wir in der Wiedergeburt empfangen haben. Und wenn das wirklich lebt, nicht allein lebt, sondern herrscht in unsere Herzen, sodass Gottes Wort uns geistlich nennen kann. Zu den Korinthern musste schreiben, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als Unmündigen in Christo. Aber eben zurück in Kapitel 3 sagte, der natürliche Mensch, das ist der Mensch, wiedergeborene Mensch, der beherrscht wird durch seine natürliche Seele, der griechische Ausdruck sagt dat, Psychikos, also der Mensch, der gekennzeichnet ist durch seine menschliche Seele, der nimmt nicht an, was von dem Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Also de wiedergeborene, waarin de Heilige Geist woont, en we hebben het gezien, ihr dan, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium eures Heils, seid versiegeld geworden met den Heiligen Geist. En wo de Heilige Geist dan wirklich herrschend is in dem Leben, sodass das Herz gefüllt is met dem Heiligen Geist, und es Wahrheit ist, was wir in Galater 5, Vers 17 haben, das Fleisch gelüstet wieder den Geist, und der Geist wieder das Fleisch, auf dass ihr nicht tut, was ihr wollt, also nur tut, was der Heilige Geist will, das ist ein geistlicher Mensch, und der versteht alle Dinge vom Worte Gottes, ist fähig, das Wort zu verstehen und die ganze Bedeutung in sich aufzunehmen. God de Heilige Geist hat het woord gegeven. God de Heilige Geist die in deze persoon woont. En zijn innerliches leven beherrscht. Macht het alles klaar. Aber is in dezelfde tijd die kracht. Waardoor het alles opnemen kan. Niet nur zagen wat het is. Aber weer genießen kan in zichzelf. En dat zien wie gezegd. Die dingen die van God zelf zien, die tiefste dingen Gottes, was geen Auge gesehen, was geen Ohr gehört, was in das Herz eines Menschen nicht aufgekommen ist. Und hier in Johannes 4 sagte Jezus das in einem Bilde. Er sagt zu dieser Frau, das lebendige Wasser würde in ihr werden eine Welle, besser eine Fontäne, die aufspringt bis ins ewige Leben. Also das wurde innerlich in ihr, in derjenige, der das neue Leben empfangen hat, das ewige Leben, wovon wir gestern gesehen haben, dass es das Leben des Herrn Jesus selbst ist. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das neue Leben, das fähig ist, Gott zu kennen, Johannes 17, vers 3. Dies is das ewige Leben, dass sie Vater dir kennen, den allein waren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also fähig, um Gott zu kennen, als der alleinwahre Gott, aber auch ihn zu kennen als Vater. Denn so sagt er, Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dir, Vater, kennen. Und der Jesus Christus, den gesandt hast. Also fähig, den Vater und den Sohn zu kennen. Gott zu kennen auch. Nicht allein als Vater, wenn das auch das Höchste ist, aber Gott auch als der Allmächtige, wie wir vorige Woche sahen, aus Psalm 139. Und dann sagt der Herr also, dass der Heilige Geist, der in der Gläubigen wohnt, das Wort Gottes lebendig machen würde, sodass es lebend Wasser ist und dass das neue Leben in uns selbst, in unsere Herzen, kann ich sagen, steht in uns, eine Quelle, eine Fontäne wurde, die ausspringt bis ins ewige Leben, wo der verherrlichte Herr Jesus Christus ist. Das ist also das neue Leben in mir, was ich in der Wiedergeburt empfangen habe, das Leben, das in Jesus selbst in eine lebendige Verbindung bringt, mit ihm, die Quelle des Lebens, mit ihm, der mein Leben selbst ist. Sodass ich aus den Worten Gottes, aber lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, eine lebendige Verbindung mit ihm habe und ihn kennenlernen kann und ihn genießen kann. Immer mehr sehen kann von seiner Herrlichkeit, von alles, was in ihm gefunden wird, und das einnehmen kann als eine Quelle der Erfrischung und eine Quelle der bestrengt, die all meine Durst, alle Bedürfnisse, die ich habe, befriedigt, der wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist so groß, dass es Antwort gibt auf alle Bedürfnisse unseres neuen Lebens, sodass wir vollkommen befriedigt werden können. Wir werden es sein, wenn wir im Vaterhause sind. Wir können es schon zijn auf Erden, wenn unser Herz wirklich auf ihn gerichtet ist und der Heilige Geist ungehindert und ungestört uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus schauen kann aus seinen Worten, wodurch wir es einnehmen. In Johannes 7 haben wir dann die zweite Seite. Ich habe so eben schon angeführt, dass da der Herr Jesus ausspricht wieder über lebendiges Wasser, dann sagt er es etwas anders. Dann sagt er, Ströme von, wenn jemand dürstet, so komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geiste, welche die an ihn glauben, empfangen sollten. Denn der Geist war nog niet, weil Jezus nog niet verheiligd worden war. In Johannes 4 hatten wir also, das lebendige Wasser wurde eine lebendige Verbindung tussen mijn neues Leben und der Quelle, der Herr Jesus im Himmel. Hier sagt der Jesus, das neue, das lebende Wasser würde in der Gläubige ein Fontein werden, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Ströme von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, waarin de Heiligheid des Herrn Jesus ausgedrückt wird, ausfließen aus mein Innerste nach außen hin, um so andere zu erquicken und die Bedürfnisse von anderen zu befriedigen, indem sie auch das empfingen, was mein Herz so glücklich gemacht hat. Aber die wirkliche Bedeutung davon zu verstehen, muss man den ganzen Kapitel kennen. Und dann sieht man, dass das geht über das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, das ein Bild ist von der Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches für das Volk Israel. Es wird an verschiedenen Stellen im Alten Testament darüber gesprochen. In 2. Mose 23, 3. Mose 23, 4. Mose 28, 5. Mose 16, mehrere Stellen. Und immer wird da gesprochen über 7 Tage. 7 Tage sollten sie festfeiern, wenn sie im Land angekommen waren. om terug te denken aan de wüstenreizen. Nu ze dat ziel erreicht hebben, de volle zegen des erbtel Gottes in bezit genomen hebben, terug te denken aan de tijd dat ze in de wüste waren, om onzo meer te genieten van die heiligheden die God zijn jet gegeven had. Aber an einige Stellen wird über ein Achtertag gesprochen. Und ein Achtertag ist immer in Gottes Wort der Anfang von einer neuen Zeit, die nach diesen sieben Tagen kommt. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und sieben Tage gibt eine vollkommene Zahl an. Und der Achtertag spricht meist und von Auferstehung, aber jedenfalls von einer Neuanfang nach der Zeit. Und wenn die sieben Tage das tausendjährige Reich darstellen, und das ist unzweifelbar aus den Bildern der Schrift zu sehen, dann kann der achte Tag allein hindeuten auf den ewigen Zustand. Und dann verstehen wir, warum dieser achte Tag niemals ausführlich besprochen wird im Alten Testament, nur eben angedeutet. Denn das Volk Israel ist ein irdisches Volk. Sobald der neue Erde da ist, dann sind keine Israeliten mehr. Sobald ein Israelit diese Erde verlässt, ist er kein Israelit mehr. Man ist Israelit für diese Erde. Und das Ende des israelitischen Volkes wird all sein, das Ende des tausendjährigen Reiches. Die letzten tausend Jahre werden die Krone ihrer Geschichte sein, wenn sie den vollen Segen empfangen. Dann werden sie übersetzt, die Gläubigen, und das Volk wird dann ja ganz alle gläubig sein, nach der neuen Erde, wo Gott bei den Menschen wohnt. Nicht mehr bei Nationen, bei den Menschen. Da muss der achte Tag also unbedingt in der Ewigkeit sein, wenn da ist kein besonderer Platz für Israel mehr. Darum wird er einige Stellen überhaupt nicht genannt, andere Stellen angedeutet. Aber dann finden wir hier, als der Jesus kommt, dass er erst sagt, er geht nicht auf nach Jerusalem, seine Stunde war noch nicht gekommen. Wie könnt er Fest feiern in Jerusalem? In einem Fest, das sah auf das herrliche tausendjährige Reich, wo er über die ganze Welt regieren wird. Und jetzt war er verworfen. Aber dass er doch im Geheimen dahin geht, und die ersten sieben Tage nicht offenbar auftritt, aber an dem achten, an dem letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus. Dass er also auf diesen Tage, die nicht mehr mit Israel in Verbindung steht, aber die spricht über die zukünftige Herrlichkeit in der Ewigkeit, dann steht er auf und sagt, wenn jemand dürstet, so komm er zu mir und trinken. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, auf dessen Leibe werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Er spricht zu denen, nachdem er verworfen ist. Und er schon angekündigt hat in diesem Kapitel, dass die ihm annehmen in der Zeit der Verwerfung ein neues Leben empfangen werden, nicht gleich an das Leben, das die Gläubigen im Alten Testament hatten. Die waren auch wiedergeboren, die hatten auch ein göttliches Leben, aber wir haben nicht gesagt, dass sie ein ewiges Leben empfangen sollten. Das Leben des Sohnes Gottes selbst, das kein Anfang hat und kein Ende hat. Wie er in Kapitel 10 sagt, er ist gekommen, auch dass sie Leben haben und Leben in Überfluss haben. Das ist der Stijl von die, die ihn annehmen sollten in der Zeit seiner Verwerfung. Wie auf diesem Moment, so wie er auch in Kapitel 5, Vers 24 gesagt hat, dass wer glaubte, was der Vater über ihm gesagt hat, und an ihm glaubte, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben hinübergegangen. Das waren so die Stellen, und die, das ewige Leben, wir haben es gestern gesehen, das bedeutet sein Leben, das bedeutet, dass er unser Leben ist, wenn wir wiedergeboren sind, und dass wir teilhaben also alles an allem, was sein Teil ist. Wenn er der Sohn Gottes ist, sind wir Söhne, Daarom zegt er nach der Auferstehung, sage meine Brüder, ich fahre auch zu mein Vater und euer Vater. Wenn der Sohn seinen Platz im Vaterhaus hat, ist das unser Platz. Daarom sagt er in Kapitel 14, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich eure Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Was sein Teil ist, ist unser Teil. Und so spricht er hier dann in Kapitel 7 über die Segnungen der Ewigkeit. Alles was gefunden wird im Haus des Vaters, ja im Himmel in zijn meist ausgebreiteten Sinnen. So wie wir in Epheser 1 gelesen haben, in Vers 3, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in den Himmel in Christus Jesus. Nun, das sind die Segen hierüber. Und der Herr sagt, wenn ihr also mich als den Verworfenen annimmt, als ihren Heiland und Herr, und so euch trennt von dem Volk Israel, das mich verworfen hat, und so kein Teil bekommt an die Segnungen, die das Volk Israel im tausendjährigen genießen werde, dann werde ich euch jetzt schon kennbar machen, was euer Teil sein wird, wenn ihr in der Ewigkeit seid. Diese achtste taak, die spricht van alzo de eeuwige heiligheid, de tijd nacht in tausendjährigen Reich, de Heilige Geist würde komen, om das Wort, was er gegeben hat, lebendig machen, zodat wir jetzt schon daarin lesen kunnen, was onze Teil sein wird, was onze Segnungen sein werden in de Ewigkeit. So wie ich anführte aus 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was im Herzen eines Menschen nicht aufgekommen ist, was Gott bereitet hat vor denen, die ihn lieben, aber Gott hat es uns geoffenbart, sagt der Apostel. Und wie gesagt, eben weiter, er hat der Apostel geistliche Worte gegeben, um diesen Dingen mitzuteilen. Und das sind nicht allein Segnungen hier auf Erden. Die eigentliche Segnungen, ja man kann sagen, nur die christliche Segnungen sind nicht auf der Erde, sind im Himmel. Die geistliche Segnungen, die nicht auf Erden sind, sondern in den himmlischen Orten, in Christus Jesus. Aber dan vinden we hier al zo dat de Heilige Geist ons jetzt schon klaar macht, was onze Teil sein wird in de Ewigkeit. Johannes 4, dat hadden we hier, dat de Heilige Geist ons jetzt schon durch Gottes Wort, dat er lebendig macht, ons die Heiligkeit des Herrn zeigt. Zodat we ihn kennen kunnen en ihn genießen werden. So wie wir es vollkommen tun werden, wenn wir bei ihm sind im Haus des Vaters. Wie wir nach 1. Johannes 3 ihm sehen werden, so wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihm sehen, so wie er ist. Das heißt also wirklich sein Herz sehen, seine innerliche Herrlichkeit sehen. Nicht nur ihn sehen, so wie die Welt ihn sieht im tausendjährigen Reich, wenn er in Heiligkeit vom Himmel kommt und sie werden ihn sehen, wir wissen es, Offenbarung 1, Vers 7 sagt es, aller Augen wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Wir werden ihn sehen, so wie er ist, in zichzelf, was er innerlich ist, so wie wir auch in der Natur der Majesteit und göttliche Kraft Gottes kennen. Aber allein wissen, wir wissen, dass er Liebe ist und dass er Licht ist. Dass seine Natur Liebe ist, dass sein Wesen Licht ist. Das kennen wir nur, die mit ihm in Verbindung gebracht sind. Die ihn gesehen haben in Gott geoffenbaart im Fleische. Und so mit dem Herrn Jesus. Das ist das wunderbare Teil, das wir hier haben. Eine lebendige Verbindung mit der Person des Herrn Jesus im Himmel. Die wir kennen durch den Heiligen Geist, weil wir eine lebendige Verbindung haben von das neue Leben in uns, durch den Heiligen Geist mit ihm dann, die Verwirklichung von, was der Jesus sagt, über die Fähigkeiten des ewigen Lebens. Dies ist das ewige Leben, Vater, dass sie dir kennen, den allein waren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Nou, so haben wir es hier. Den Vater kennen, den Herrn Jesus kennen in seine innerlichen Herrlichkeiten, jetzt schon auf Erden, durch den Heiligen Geist, der das Wort lebendig macht. Hier die ewige Segnungen kennen können, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, der das Wort lebendig auf uns macht, hier aus Johannes 7. Aber dann kommen wir dadurch zu dem Gegenstand van deze avond. Wovon wir gelesen haben, dass Gott ist ein Geist, dass die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solch als seine Anbeter. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also von der ersten Gegenstand, waarin der Herr diese Samaritische Frau klarmacht, dass wer ihm anerkennen würde, in ihm glauben würde, in seine persönliche Herrlichkeit, der Schöpfer selbst die vorig stand, und um Gnade bei ihm kam, ihm bitten sollte, der das empfangen sollte, waardoor sie ihn persönlich kennenlernte, der wird gerufen zum Vater. Lass anders sagen, der Vater wünscht, dass dies als Anbeter zu ihm kommt. Dass er als Anbeter zu Gott kommt, aber auch Anbeter zum Vater kommt. Also als ein Kind zu dem Vater geht, um ihm anzubeten. Und dann sehen wir schon, dass Anbetung in Verbindung steht mit dieser Gegenstand, die wir in den ersten Versen hatten. Das ewige Leben, das fähig den Herrn Jesus zu kennen und fähig ist, ihn jetzt schon zu kennen und zu genießen, durch Gott, der Heilige Geist, der in unserer Zeit in den Gläubigen wohnt, das Wort Gottes lebendig macht und dadurch uns in das Wort, dem Wort Gottes, die Herrlichkeiten des Herrn Jesus zeigt, zodat we die jetzt schon kennen und genießen können. Das steht also in Verbindung mit das zweite Anbeten. Und dann, daraus können wir den Charakter von Anbetung verstehen. Wenn wir fragen, was ist Anbetung? Das Wort selbst könnte es uns klar machen, aber hier sehen wir aus dem Zusammenhang. Auch wir sagen wohl, ja viele sagen, die sich Christen nennen, vielleicht auch sind, wir gehen zu Anbetung oder zu Gottesdienst, wenn ze hingehen, om mijn woord als Gottes woord te horen, om ermahnt, getröstet oder genährt zu werden. Maar we sehen schon, das ist keine Anbetung, das ist keine Gottesdienst. Gottesdienst ist zu ihm zu nahen, Anbetung ist, und im täglichen Gebrauch in andere Hinsicht wissen das ganz klar, das ist eine Bewunderung, und das ist auszudrücken, was wir an Heiligkeit und Schönheit in diese Person gesehen haben, um daran Ausdruck zu geben. Und wir fühlen, das kann nur aufgrund von dem, was wir soeben gesehen haben. Wie kann ich den Herrn Jesus anbeten in was er innerlich ist, wenn ich ihn nicht kenne? Oh ja, ich kann ihn anbeten als der Schöpfer. Die Himmel erzählen seine Ehre und Ausdehnung spricht über seine Handewerk. Seine ewige Kraft und Göttlichkeit wird darin gekannt, sagt Römer 1. Und als der Schöpfer kann ich ihn anbeten. In das ewige Evangelium, in der Offenbarung, wird der Mensch aufgerufen, um ihm Ehre zu geben, ihn zu huldigen, führt Gott und betet ihm an, als der Schöpfer. Er hat die Himmel gemacht. Das ist das ewige Evangelium. Das ewige Zeugnis von seiner Größe und seiner Macht und das ewig durch die Schöpfung verkündigt wurde, vanaf der Sündenfall bis aan het Ende, de grootste wijze Thron, fürchtet Gott und gibt ihm Ehre. Und seine Sprache, sagt Psalm 19, geht aus über die ganze Welt. Keine Sprache, kein Volk, wo diese Sprache, diese Zeugnis von der Schöpfung nicht gehört wordt, fürchtet Gott und gibt ihm Ehre, de grootste Schöpfer van alle diese Dingen. Als solche kan jeder Mensch ihm anbeten. Und als solche sollte jeder Mensch ihm anbeten. Denn das ist die Absicht Gottes, der Wunsch Gottes, dass Menschen ihn kennen sollten, um dazu kommen zu Wunderung und Anbetung. In 1. Timotheus 6 lesen wir von Gott, dass er der alleinselige Gott ist. Dat heißt, der Gott, der in zichzelf volkomen vindend was, ihn volkomen bevredigt. De Vater, de Zoon en de Heilige Geist van een volkomene bevrediging in zichzelf. Denn allem was in dem Zoon waar bevredigde das Herz des Vaters volkomen. In ihm heb ik al mijn wolken van gevonden. Und allem was in dem Vater waar bevredigde das Herz des Zoons volkomen. Und von der Heilige Geist wird es nicht ausdrücklich besonders gesagt, aber wir wissen, es ist klar, es ist der alleinselige Gott. Und doch ist etwas bei Gott, was eine weitere Ausbreitung wünschte. Gottes Licht war befriedigt, Gottes Gerechtigkeit war befriedigt, Gottes Heiligkeit war befriedigt, aber Gott war Liebe. Und waar er lieb is, daar wünschte zijn Liebe immer weiter zu gehen. Daar wünschte zijn Liebe Geschöpfe zu haben, die er segnen konnte. Zijn Liebe wünschte meer zu haben. Zo kam de Schöpfung. Als een Gegenstand, die er segnen konnte. Und waarin zijn Liebe Befriedigung fand, sie zu segnen. Weil er lieb is en geben möchte, wie de Herr hier. In Johannes 4 auch sagt, wenn du die Gabe Gottes kanntest, nicht die Rechte Gottes, an die Gabe Gottes. Und ich glaube nicht, dass es hier über einen bestimmten Gegenstand geht. Aber es meint, wenn du den Charakter Gottes kannte, dass er ein Geber ist. Im Alten Testament war Gott ein Geber. Aber er konnte das gegenüber Menschen, die dachten, dass sie wohl fähig waren, alles zu doen, was Gott wollte, das konnte es nicht außen geben. Er hat sie das den Gesetz gegeben, sodass sie zichzelf kennenlernten. Und darin war er ein Empfanger, einer, der forderte, worauf er recht hat als Schöpfer. Doe dies, du sollst Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und dein Nächsten wie dich selbst. Du sollst das tun, du sollst es nicht tun. Gott hat doch den Charakter von einer, der fordert. Und als Schöpfer kann er fordern. Er hat ja nach Kolosser 1, Vers 16 alles erschaffen für sich selbst. Und es ist wahr, was 5. Mose 6 sagt, dass er von dem Mensch fragt, ihn zu lieben mit seinem ganzen Herzen und all seine Fähigkeiten. Als Schöpfer hat er recht drauf, aber das nicht allein. Als Schöpfer hat er dem Mensch so viel gegeben, dass wenn der Mensch dankbar gewesen wäre, dann hätte er ihn geliebt. Wenn der Mensch wirklich in seinem Herzen realisiert hätte, was der Schöpfer bei ihm getan hat, dan hätte er ihm nur dankbaar zijn kunnen und ihm lieben kunnen mit seinem ganzen Herzen, wozu er auch erschaffen worden war, wozu er auch gebaut worden war, dass er darin vollkommene Befriedigung finden sollte und vollkommenes Glück und vollkommene Ruhe in alle Hinsichten. Aber wir wissen, der Mensch hat es nicht getan. Und nun, nachdem der Mensch vollkommen verloren war, nou, deze zich herausstelde, wie de mens war, dat niets Gutes in ihm war, al dat gebilde, die Gedanken ihres Herzens nur böse war, zo böse, dat ze als de Schöpfer in Schwachheit naar deze Erde kam. Gott offenbart ihm Fleische, Gott war in Christo die Welt mit sich versöhnend, 2. Korinther 5, dat ze ihm zelf kreuzigten, aan Kreuzen brachten und suchten zu ermorden. Dat hij zegt, wie willen niet dat deze koning über ons zijn. Dat hij zegt, geen terug, wie willen niet dicht. Zo erheut niet van deze Erde. Wie de Heer in Johannes 3, vers 14 zegt. Dat was de volkommenste bewijs was de mens waar. En dan hebben we gezien dat de Heer Jezus gekomen is. Und diese größte Sünde der Mensch, die der Mensch tun konnte, als Anlass genommen hat, Gott zu verherrlichen, so wie er noch nie verherrlicht worden war. Indem er Gott offenbarte, in dem, was er wirklich war. De Wahrheit seines Wortes, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, aber über alles, was war, seine Liebe. Eine Liebe des ewigen Gottes. de Heer zo groot was dat ze verloren kleine nichtige geschöpfe om ze te retten, zijn eigen zoon gaf, om die hem richt aan ihre stad, wel zijn offenbaande liebe, waarin er volkomen geoffenbaard werd. En daar vinden we in de verbinding met deze abschnitt die we gelezen hebben. Jetzt is God volkomen geoffenbaard. Zijn liebe vindt bevrediging daarin. Er kan jetzt mensen goed doen. Kleine geschöpfe liebe offenbaren. Ze lieben die allein niet keine liebe verdient hadden. Aber er kan die größten Sünde, kan er lieben und sie darreichen. Alles was er geben kan, könnte selbst der allmächtige Gott meer geben dan zijn eigen stijl. Er gab uns nichtige Geschöpfe, seine Feinde, Gottlose, die gaben zijn eigen stijl. Und der stijl des Herrn Jesus gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Könnte der ewige Gott uns mehr geben dan zijn eigen stijl? Was war der stijl des Vaders? Das waren alle die Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Zijn Herrlichkeiten, die zijn Herz mit Bonne füllten. Wovon er sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, in welchem ich wohlgefallen gefunden habe. Er gibt uns seinen Sohn. Er offenbart die Herrlichkeiten des Herrn Jesus, wie wir gesehen haben, indem wir das neue Leben empfangen haben, das ewige Leben, das sie dir kennen, Vater, nicht allein waren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und Gott, der Heilige Geist, kam an dieser Erde, gab uns das Wort Gottes, waarin die Heilige des Herrn Jesus geoffenbaard wird. Und er ist die Kraft, die das neue Leben in uns fähig macht, das in Besitz zu nehmen, sodass sie wirklich die Herrlichkeiten des Herrn Jesus sieht, was der Stijl des Vaters war, in sich aufzunehmen und das zu genießen. Und dasselbe ist mit dem Vater. Der Herr Jesus hat ja den Vater geoffenbaard. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Niemand kennt den Vater als der Sohn und an welchen der Sohn ihm offenbaren will. Wir können den Vater kennen. Wir können den Sohn kennen. Die Worte und die Taten, waarin der Herr Jesus der Vater geoffenbaard hat, stehen in Worte Gottes. Und der Heilige Geist macht es lebendig für uns, sodass wir unser neues Leben in Besitz nehmen können. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, sie ist offenbart in den Worten. Und der Heilige Geist macht das Wort lebendig, sodass wir aufnehmen können. Der Mann, der dieses Evangelium geschrieben hat, als das Werkzeug des Heiligen Geistes, schreibt in Kapitel 1, Vers 14, und das Wort Gottes, de Zoon Gottes, de alleenige offenbarung van de eeuwige God is, dat woord is vlees geworden en had onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid angeschaut. Een heerlijkheid eines eingeborenen van Vater, voller Gnade en Wahrheit. Een mens schreef dat, en inspiriert vom Heiligen Geist. Het is dan zo, Wahrheit, was er sagt, keine Übertreibung. Er had den Herrn gesehen als eines eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und in seiner Stimme hört man die Entzückung seines Herzens, als er zurücksah, diese wunderbare Person. Nun, alles, was er gesehen hat, hat der Heilige Geist ihn niederschreiben lassen. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, die das Evangelium geglaubt haben, macht das Wort lebendig, sodass wir dem Herrn so auch sehen können, ihm sehen können, als der eingeborene Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Und so kennen wir den Vater und den Sohn. Und wie wir diese Woche schon sahen, uit 1. Johannes 1, in Vers 3 und 4, wir haben das Wort des Lebens gekannt, und wir haben eine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wir haben das Teil des Vaters, dasselbe Teil, in dem Betrachten der Herrlichkeit des Sohnes. Wir haben das Teil des Sohnes in der Betrachtung der Herrlichkeit des Vaters. Wir haben Gemeinschaft mit beide, de stijl van beide, en die we trachten om het in ons afnemen, genießen van al die wonderbare zegeningen die ons im Haus des Vaters geben wird, op de achtste dag, wie we zagen in Johannes 7, das lebendige Wasser, das in ons würde, zu einem Fluss, der nach alle Seiten hingeht, ausströmt nach alle Seiten, um hier Quellen von Segen zu sein. Der Genuss, den wir dadurch bekommen, die Herrlichkeiten, die dadurch in unserem Bauch, in unser Innerste kommt, wird so groß sein, dass sie ausströmt nach außen hin, nach allen Seiten, um Quelle von Segen zu werden. So wie die Söhne Korah singen im Psalm 84, wenn sie durch das Dal Baca, das Tränendal gehen, machen sie es zu einem Quellenort. Nicht nur eine Quellenort, waar überall Quellen ausspringen, Quellen von lebendiges Wasser, Quellen von dem, was der Heilige Geist uns hier in seinem Wort gegeben hat. Und hier haben wir die Erfahrung nicht. Wenn wir ein Kind Gottes trafen, dessen Herz erfüllt war mit dem Herrn Jesus, dass er darüber sprach, dass Ströme von Erfrischung, Ströme von lebendiges Wasser aus seinem Bauch flossen, nach allen Seiten hin, um Quelle von Segen zu werden für andere. Ich habe die Erfahrung Jahren zurück, als ich einen Freund hatte in Norddeutschland, und ich musste umziehen, und ich dachte, das war das Ende von unserem oft Zusammensein. Und ich sandte ihm einen Brief, dass ich den Herrn so dankbar war für seine Freundschaft. Denn so oft, wenn ich bei ihm war, dann war mein Herz kalt. Und er fing an, über den Herrn Jesus zu sprechen. Und dann wurde mein Herz auch wieder warm und glücklich. Und mein Brief kreuzte sich mit einem Brief von ihm, worin genau dasselbe zu mir schrieb. Der Herr hat uns beide füreinander gebraucht. Und immer wieder, wenn einer abgekühlt war, war das Herz des anderen voll. Und der Strom von lebendiges Wasser kam aus seinem Bauch als eine Erfrischung für die anderen. Das ist, was der Herr sagt. Aber dann kommen wir auf den Gegenstand hier. Anbetung von Gott. Ja, es ist wahr, in der Schöpfung kann man ihm anbeten. Und die Welt wird angerufen, um der Schöpfer anzubeten. Und wir finden auch, dass die Engel Gott anbeten, die Gott nicht kennen als Vater, die den Herrn Jesus nicht kennen, zoals wir ihn kennen. Sie kennen ihn nur als Geschöpf. Und das nicht allein. Nach 1. Timotheus 3, Vers 16, haben sie dem Herrn Jesus das erste Mal gesehen, als er als ein Baby hier auf Erden geboren wurde. Gott geoffenbart im Fleische, gesehen durch die Engel, da sahen sie ihren Schöpfer für das erste Mal, aber doch haben sie ihm angebetet. In Nehemia 9, da finden wir es, da sagen die Leviten, die da sprechen zu dem Volke, dann sagen sie, steht auf, preiset Jehova, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der Erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Du bist der, du bist, Jehova, du allein. Und dann, du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel, und all ihr Heer, die Erde, und alles, was drauf ist, die Meer, und alles, was innen ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des Himmels betet dich an. Das Heer des Himmels betet ihm an. Die Sterne beten ihm an. Die Schöpfung beten ihm an, die Engel beten ihm an. Und wir wissen, nachher wird das noch mehr sein. In Offenbarung 5 finden wir es. Sie werden ihm anbeten, die ganze Schöpfung. Und die Engel werden ihm anbeten, für was an Herrlichkeit sie bei ihm gesehen haben. Und doch haben sie nur etwa klein wenig gesehen, im Vergleich mit was wir gesehen haben. Sie haben seine Majestät und seine göttliche Kraft gesehen, die in der Schöpfung entfaltet ist. Die Engel haben dabei seine Weisheit gesehen, als er diese Erde schuf und alles, was auf dieser Erde ist. Hiob erzählt uns das. Und jetzt sehen die Engel seine Weisheit in dem, was er mit uns getan hat. Epheser 3 sagt uns, dass die Engel, die vielseitige, Oder wie es auch übersetzt werden kann, die vielfarbige Weisheit Gottes sehen können in seine Wege mit uns, wie er uns diesen wunderbaren Platz gibt, weit über die Engel, indem wir in der Schöpfung doch unter die Engel waren. Und auf welche Weise er de Sieg erringt über Satan in uns, door den der Schöpfer nach dieser Erde ging, der Schöpfer door aan Menschenhand ermordet wurde, und Gott das de Weg fand, daarin den Weg nahm, diese Mörder zu bringen, zu de höchste Stellung, seine eigene Kinder, die mit im Haus des Vaters sein sollen, die straks über die Engel herrschen werden. Wisset ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Sie haben Ursache, die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Sohns anzubeten. Aber wir sind nahe gebracht. Wie gesagt, wir kennen den Herrn Jesus in was ist. Er ist mein Leben. Wir kennen den Vater in was ist. Der so ewige Sohn hat den Vater geoffenbart. Er war der Einzige, der das tun konnte. Kein Engel konnte den Vater offenbaren. Er war der eingeborene Sohn, dem Schoß des Vaters ist. Einst eingeborene Sohn, also er allein kannte Gott als Vater. Er allein konnte ihm offenbaren, und er hat es getan. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat uns gezeigt, wie er mit dem Vater sprach, was der Gegenstand des Gesprächs war zwischen ihm, dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn. Und hat mit ihm gesprochen, so dass wir es hörten. Und der Heilige Geist hat es niederschreiben lassen in Johannes 17. Sodass wir wissen, was die Gefühle des Vaters sind. Sodass wir wissen, was seine Gedanken sind. Was in seinem Herzen ist. Wie ein Sohn mit dem Vater sprechen kann. Auch wir können es jetzt tun. Wir haben es gesehen. Und wir haben das Herz des Herrn Jesus kennengelernt. Das Herz, als er vor mich nach dem Kreuz ging, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und der Heilige Geist hat seine Herrlichkeit geoffenbart in den Worten, sodass wir es lesen können und auch wir so weit kommen können. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Nun, ich habe soeben gesagt, Gott wünschte, Subjekte von seiner Liebe zu haben, die er segnen konnte, die er lieben konnte. Und mit welch er sprechen konnte über das, was sein Herz beschäftigt. Er würde Menschen haben, die er fähig machte, zu genießen, was sein Teil war. Und was war das? Die Herrlichkeiten des Himmels und die Herrlichkeit seines Sohnes. Aber mit ihm zu genießen, musste man das kennen. Und sein Herz verlangte, darüber zu sprechen mit uns. Zu sprechen mit den Gegenständen seiner Liebe, über das, was er sich gegeben hat. Sein Herz ist so voll von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, dass er wünscht, darüber zu sprechen. Das ganze Wort Gottes ist die Offenbarung davon. Finden wir nicht vom 1. Mose 1 an immer Bilden von Herrn Jesus? Es ist, als ob der Heilige Geist, als ob der Vater nicht genug sprechen kann in das Bild, in dieses Bild, in das Bild. Immer neue Bilder, immer sprechen über die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Immer neue Seiten von seiner Herrlichkeit noch verbaren. Adam war ein Bild von ihm. Was wir in der neuen Erde finden, in der Schöpfung finden wir ein Bild von ihm. Und so geht Adam und Eva ein Bild von Christen, die Versammlung. Die Tiere, die Gott schlachtete, Adam und Eva zu bekleiden. Ein Bild des Herrn Jesus, sein Werk auf dem Kreuze. Abel in zijn offer die hij bracht en beelden zijn Jezus. En zo kunnen we weitergehen. Immer wieder neue Bilder van Herrn Jezus. Man sieht es wohl mal bei einem Maler. Wenn man viele Malereien von ihm sieht, dann sieht man immer dieselbe Person. Das war die Person, die das Herz des Malers immer beschäftigte. Und in immer andere Farben zeigt er sie. Das ist Gottes Wort. Die vielseitige Offenbarung des Herrn Jesus, sodass der Vater, er liebte zu sprechen über den, die er liebt, haben wir das noch nicht mitgemacht. Heusam mitgemacht, das ist ein junger Mann, voll war von einem Mädchen, und er könnte nicht darauf aufhören. Immer wieder wollte er sprechen darüber, auch für uns diese, die sie nicht kannten, und für welche es überhaupt nicht interessant war. Aber er konnte nicht aufhören, weil er sie liebte und sein Herz damit beschäftigt war. So ist es hier mit Gottes Wort. Und in all diesen Bildern sehen wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus. In all diesen Bildern hat der Herr und der Vater uns mitgeteilt, was er sah bei dem Herrn Jesus, sodass wir jetzt ihn kennen, so wie der Vater ihn kannte. Ja, natürlich, nach den Fähigkeiten, die wir haben, nicht Fähigkeiten als natürliche Menschen. Es ist wahr, wir haben dem Herrn Jesus als unser Leben bekommen, das ewige Leben. Und wie macht es unsere Fähigkeiten unendlich größer, dann sie von einem natürlichen Menschen sind? Wir haben Gott, den Heiligen Geist, in uns bekommen, als die Kraft, die das alles in Besitz nehmen kann. Und wie macht das unsere Fähigkeiten unendlich größer? Kein Vergleich mit was ein natürlicher Mensch hat. Die göttliche Natur und die göttliche Kraft darin. Ach, wir bleiben Geschöpfe, wie hoch wir erhoben sind, auch wenn wir auch vollkommen eins gemacht sind mit ihm, der Gott der Sohn ist, eins mit Gott dem Vater, ich in dem Vater und der Vater in mich und ihr in mir und ich in euch, eins mit ihm, aber doch bleiben wir Geschöpfe. Aber welke der Vater hat sein ganzes Herz geoffenbaart, hat uns die Herrlichkeit in Jesus dargestellt. Und wir können unsere Herzen füllen damit. Wenn wir damit beschäftigt sind, werden unsere Herzen gefüllt. Und werden sie in Ewigkeit gefüllt sein mit all dieser wunderbaren Herrlichkeit. Und der Vater liebt es, mit uns darüber zu sprechen. Er sagt uns, sieh mal, welch ein wunderbarer Person. Siehst du, was sein Werk, was das in Wirklichkeit war? Siehst du die verschiedenen Teile seines Werkes? Siehst du, wie er ist in all seine Herrlichkeiten? Und immer wieder zeigt er uns die Herrlichkeiten seines Sohnes. Und unsere Herzen antworten darauf. Wir sehen durch die Augen des Vaters immer mehr von seinen Herrlichkeiten. Und wir können dann mit dem Vater besprechen. Dem Vater sagen, was wir bei dem Sohn gesehen haben. Und der Vater sagt, bring mir das. Alles, was von ihm spricht, ist kostbar für mein Herzen. Wenn ihr, weil ihr mich habt kennengelernt, dankbar seid und mich etwas bringen will, bringe mir dann, was von ihm spricht. So wie Abel schon gelernt hatte, er brachte von den Erstlingen von seiner Herde und von das Fett, nicht aus zichzelf brachte er, aber er brachte das, was sprach von dem Herrn Jesus in seinem Werk auf dem Kreuzchen. So wie Noah staat, der van alle dieren die als brandoffer gebracht werden konden, de vogel, alle andere dieren ook, alle die spraken van de heiligheid des werkens des Herrn Jesus, van dat wat er voor God gedaan had, al die kreuzen, die vogel van zijn hemelse herkomst, de mens van hemel, de eerde, die andere dieren, waarachtig mens, al die verschillende zijden, die verschillende heiligheden des Herrn Jezus, die Noah had kennengelernt. Natuur is slaggemaasje, aan de Heilige Geist werkt in zijn herzen, dat ze beelden gebrauchten, die hij niet ergründe, aber die ons toch sprechen van al die vielseitige heiligheden des Herrn Jezus, zodat wir jetzt mit dem Vater sprechen kunnen über das Werk des Herrn Jezus als Brandopfer, als Sündopfer, als Friedensopfer, als Schuldopfer, ja auch als Einweihungsopfer in Priestern. Al ein Werk, eine Person, ab die vielen Seiten davon, wir kennen sie aus den Worten, wenn wir sie untersuchen und wir kunnen mit dem Vater darunter sprechen. Und dann sagt der Vater, wie wir das in 3. Mose schon finden, wenn ihr mich etwas bringen wollt, bringe mir das. Was bringen? Was spricht von ihm, von seiner Person, von seinen Werken? Das ist angenehm für mich. Das ist, wie in Kapitel 3 steht, 3. Mose 3, das ist mein Brot, meine Speise. Und ich möchte das, was die Nahrung von meinem Herzen ist, möchte ich aus eure Hände annehmen, sodass wir daarin Gemeinschaft haben. Essen von ihm selben. wie wir es im Friedensopfer haben, in das Gesetz von des Friedensopfer in 3. Mose 7. Ein Teil, das muss an Gott angeboten worden. Das war nach Kapitel 3 sein Brot, seine Speise. Und das andere Teil von demselben Opfer, die Brust, was spricht von seiner Liebe. Der Schenkel, das spricht von seiner Kraft. Das durfte der Opfer essen, der Priester, der es brachte. Essen von demselben, was das Brot Gottes war und das sein Herz nährte. Da haben wir, was Anbetung ist. Sehen, was an Heiligkeiten in der Person ist, ihn bewundern und das aussprechen. Und wir können hier, wie hier wird gesagt, der Vater und der Sohn. Der Vater sucht auch solche, die ihm anbeten, in Geist und Wahrheit. Und eben weiter, Gott ist ein Geist und die ihm anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wir haben hier den Vater. Und es ist wahr, was ich soeben sagte. Wenn es geht über den Vater, dann dürfen wir nach das Bild des Alten Testamentes ihm das bringen, was wir von den Sohnen gesehen haben. Wir dürfen es bringen, wie wir gesehen in den Brandopfer, nicht Schuld- und Sündopfer. Ich fürchte, dass wir das zu sehr vergessen. Aber ein Sünd- und Schuldopfer durfte nicht auf dem Altar gebracht werden. Das war kein liebliche Ruf für Gott. Höchstens, wenn es persönlich war, das Fett. Aber in 3. Mose 6 nicht. Es konnte nicht das Opfer gebracht werden. Aber das Brandopfer, das Speisopfer, das Friedensopfer, das Brandopfer, das, was von dem Werke des Herrn Jesus nicht in erster Linie Verband hielt mit uns selbst, mit unseren Sünden. Aber das spricht von dem, was er mehr getan hat, als das Gericht über unsere Sünden tragen. Das spricht von wie er Gott verherrlicht hat auf dem Kreuze, in dem Moment, als er für meine Sünden starb. Das sollte ihm gebracht werden. Das ist so kostbaar voor Gott, voor den Vater, kann man auch sagen. Das, was von sein heiliges Leben auf Erden sprach, das Mehlopfer, Speisopfer von 3. Mose 2, das konnte als Opfer gebracht werden. Und daarvan mochten zelfs die Priester niet essen zusammen mit zijn Vater, mit Gott, van das wunderbare Leben des Herrn Jesu auf Erden. Das Friedensopfer, was ich soeben sagte, das spricht als das Kreuz des Herrn Jesus, das Werk des Herrn Jesus, als der Punkt, wo Gott und Menschen zusammenkommen. Und wo Gott seine Befriedigung findet, weil er verherrlicht am Kreuze. Wo die Menschen ihre Befriedigung finden, weil es ihre Rettung ist, wo sie zusammen verhessen, das kann als Opfer gebracht werden. Alles, was davon spricht, von die Herrlichkeit des Herrn Jesus, das ist eine Seite. Aber wir finden im Alten Testament doch noch eine andere Seite auch. Diese Opfer wurden gebracht auf dem Ehenaltar, auch uit Bild des Herrn Jesus. Aber der Ehenaltar stand in der Wüste, in de Voorhof. Nicht im Himmel. Der Ehenaltar ist es, ist der Tisch des Herrn. Das ist das Einzige, dass der Tisch des Herrn genannt wird. Auch das einzige Mal, dass der Ausdruck Tisch des Herrn im Neuen Testament vorkommt, 1. Korinther 10, ist es dieser Ehenaltar. Und dasselbe in Malachi und auch in Ezekiel, es ist der Ehenaltar. Ein Bild des Herrn Jesus. Aber waarop die Opfer aan Gott gebracht werden, die Opfer, die sprechen van de Heer Jezus en zijn werk auf dem Kreuze und zijn Leben auf Erden. Aber er waren nog andere Opfer. Die Priester durften eingehen im Heiligtum. Dat war nicht meer in de Wüste. Dat war eingehen daarin in die Wohnung Gottes. Ja, es war bei ihnen nicht das Heilige der Heilige. Daarin durften sie nicht kommen. Aber wir wissen, als der Herr das Werk vollbrachte, ist der Vorhang zerrissen von oben nach unten. Für uns ist das Heilige eins geworden mit dem Heiligen der Heiligen. Da, wo der Thron Gottes steht, sein Regierthron, der auch ein Gerichtsthron ist, aber der für uns ein Gnadenthron geworden ist, weil das Blut gesprengt ist auf dem Sühnendeckel. Und wenn im Alten Testament die Priester hineingingen mit Opfer, sie konnten nicht im Heiligen der Heiligen kommen. Sie müssen bleiben im Heiligen. Vor dem Vorhang, waar hinten Gott thronte. Wir können hineingehen. Und der Hebräerbrief sagte uns, wir können mit Freimütig, wir haben Freimütigkeit Eintritt zu tun im Heiligtum. Das heißt, da wo Gott wohnt, nicht das Haus des Vaters. Im Haus des Vaters sitzt Gott nicht auf seinem Thron, das ist der Vater. Aber die höchste Himmel, wo sein Regierthron über die Schöpfung steht, wo er sitzt, um alles zu regieren, wo die Cherubim aufblicken über diese Erde, um zu sehen, ob alles in Übereinstimmung mit den Rechten des Schöpfers ist, wir dürfen hineinzutreten. Es ist vor unseren Gnadenthron. Und was dürfen wir da tun? Da steht das goldene Altar, auch ein Bild des Herrn Jesus, von Holz gemacht, wahrhaftig Mensch, aber überzogen mit reinem Golde. Und wenn in die Stiftshütte von reinem Golde gesprochen wird, spricht es immer über ihn. Gold ist ein Bild von göttlicher Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Und reinem Golde ist unvermischtes Gold, das ist bei ihm. Wenn es über Gold allein spricht, nicht reinem Golde, dann ist ein Bild von uns, wie die Bretter zum Beispiel. Ja, der goldene Altar spricht über ihn. Der wahrhaftig Mens war von Holz gemacht, aber überkleidet mit reinem Golde, Gott aus dem Himmel. Er ist da. Und daarom brachten sie de Weihrauch, de Räucherwerk, das wurde da verbrannt, zum lieblichen Geruch vor Gott auf seinen Thron. Das Räucherwerk spricht nicht von dem Leben, von den Werken des Herrn Jesus. Das spricht von seiner wunderbaren Person, seine persönlichen Herrlichkeiten. In 2. Mose 13 wird gesagt, wie das Räucherwerk zusammengestellt wurde. 4 kostbaren Teilen, alles, die persönlichen Gnaden, die der Vater in ihm sah. All die persönlichen Kostbarkeiten, die da waren. Die der Israelit in Bilde, nein, die wir betrachten dürfen, aus der Hand des Gottes Wortes, wo sie beschrieben sind, wo wir diese persönlichen Herrlichkeiten kennenlernen können, in sein Leben auf Erden, als Mens auf Erden, aber noch mehr als der Sohn Gottes, der auf besondere Weise in dem Evangelium des Johannes gezeigt wird, und ihn kennenlernen in seine persönliche Herrlichkeit. Zo wie es in Vollkommenheit sein wird, wenn wir bei ihm sind. 1. Johannes 3 sagt es doch, wir werden ihn sehen, so wie er ist. Habe es angeführt. Johannes hat in seinem Leben auf Erden schon gesehen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. War das sein Werk auf dem Kreuz? Nein, das war die Person, die das Werk vollbracht hat. Und wie wunderbar sein Werk ist, ist die Person, die ein solches Werk vollbracht hat. Die Person, die an diesem Werk so eine Herrlichkeit, einen Wert gab, nicht mehr als das Werk. Matthäus 23 lesen wir über den Altar und der Gabe auf dem Altar. Wir sollten sagen, die Gabe auf dem Altar ist doch mehr als der Altar. Nein, sagt hij, Jesus. Die Gabe auf dem Altar wird geheiligt durch den Altar. Der Herr Jesus als Altar ist dann so höher, dann er als Schlachtopfer ist, das er am Kreuz verbracht hat. Und das kann doch nicht anders. Die Person, die etwas tut, ist doch immer mehr dan das Werk, was sie vollbringt. Daarom wordt das Räucherwerk, wordt im Heiligtum gebracht. In de unmittelbare Nähe, wo Gott thront auf seinem Thron. Daar wordt es gebracht. Und wie kostbar das Werk ist, das wurde geopfert in der Wüste, auf dem Ehenaltar. Ein Zeugnis hier auf Erden, ein lieblicher Geruch für Gott von dieser Erde. Aber das Räucherwerk wurde gebracht im Heiligtum. Und das ist, wie wir gesehen haben, eigentlich Anbetung. Anbetung ist die persönliche Herrlichkeit des Vaters und die persönliche Herrlichkeit des Sohnes zu sehen. Und sie als Opfer darzubringen. Natürlich auch die Herrlichkeit seines Werkes, aber noch mehr, höher ist es, auch die Herrlichkeit seines Werkes, seiner Person. Natürlich weit sei es von mir, zu denken, als ob sein Zeit geben würde, dass wir nicht mehr sein Werk denken sollten und nicht mehr ihm in sein Werk als Opfer darbrengen sollten. Offenbarung 5 leert uns, dass wir es in der Ewigkeit tun werden. Nie werden wir das Kreuz vergessen. Nie werden wir nachlassen, das Passa zu feiern. Josia 5 sagt uns, dass auch in den Himmel hörten, wir das Passe feiern, nur mit diesem Unterschied, dass wir doch nicht das Blut mehr sehen, aber nur die Herrlichkeit des Lammes. Wir essen von ihm als das Lamm, auch in dem Lande. Aber nie werden wir vergessen, zurückzudenken an sein Sterben auf dem Kreuz, an den Preis, den er bezahlt hat für unsere Erlösung, an die wunderbare Herrlichkeit seines Werkes und alle wunderbaren Gefolgen davon. Aber dabei an ihn, der das Werk bracht, und an die persönlichen Herrlichkeiten, die in ihm gefunden wurden, wodurch er das Opfer bringen konnte, wodurch er so ein Werk vollbringen konnte, wodurch er Gott verherrlichen konnte auf dem Altar, weil er das Werk brachte, darum war es so vollkommen. Ja, es war vollkommen in sich selbst. Gott hat seine Wertschätzung davon gegeben als Werk, aber es hat seinen besonderen Wert für Gott, weil diese Person staat, diese Person, der gehorsam wurde zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Diese Person, die aus Liebe zu ihm an den Kreuze ging, diese Person, die sagen konnte, ich tue immer, was ihm wohl gefällig ist. Diese Person, von welcher er vor der Zeit gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, in welchem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Der Jesus sagt es in Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben ablege und es wieder nehme. Das ist die besondere Gegenstand der Liebe. Und da sehen wir, was wirkliche Anbetung ist. Es ist nicht der Sagen, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an, auch wenn Anbetung steht, alle meine Sünden hat sein Blut in Weg getan. Das ist keine Anbetung. Das ist Dank, das ist Bewunderung, aber keine Anbetung. Es ist sagen, was ich empfangen habe durch sein Werk auf dem Kreuze, wie kostbar das auch ist, das ist keine Anbetung. Anbetung ist, wie in Offenbarung 5, da sehen sie dem Herrn als geschlachtet, da sehen sie die Kostbarkeit seines Werkes und sie singen davon. Aber sie sagen nicht mehr, sie sagen, du bist geschlachtet. Und hast Gott erkauft durch deine Blut, nicht mir. Nein, du hast erkauft mit deinem Blut. Sie sind nur beschäftigt mit seinen Werken. Sichzelf denken sie dann. Sie sehen voll Erstaunen nach der Herrlichkeit seiner Person, nach der Herrlichkeit seines Werkes. Und sie singen davon die wunderbaren Resultaten. Aber sie denken nicht an sichzelf. Sie sagen, du bist geschlachtet worden. Du hast Gott erkauft durch deinem Blut uit alle Volken, Stamm und Nazi und sie gemacht zu König und Priester für deinen Gott und sie werden über die Herde herrschen. Sichzelf denken sie nicht an. Das ist Anbetung. Und noch mehr Anbetung, wenn wir da haben, die Schalen voll Räucherwerk, die sie da an Gott anbieten. Ja, es ist wahr, wenn wir offenbar 5 allein hätten, würden wir sagen, das sind die Gebete der Heiligen, die dann auf Erden leben und die wir dann als Priester an Gott anbieten. Aber Kapitel 8 macht uns klar, was das Räucherwerk in Wirklichkeit ist. Da sehen diese Engel, der Herr Jesus selbst, der Räucherwerk zufügt an die Gebete der Heiligen, zodat sie Räucherwerk werden. Das Kostbare von diesen Gebeten ist door ihm zugefügt, weil er sich damit verbindet. Da sehen wir, was das Räucherwerk ist. Nicht nur Gebete, eine Beschreibung seiner Herrlichkeit, eine Anbietung an Gott, was wir sehen von der Herrlichkeit des Herrn Jesus in seiner Person. Und wir können es hier, wenn wir es hier nehmen, genau wie es hier steht in Johannes 4, dass wir zu dem Vater gehen und ihm an Ausdruck geben, an unsere Bewunderung für ihn, Ausdruck geben. Aan wat we in ihm gesehen hebben, Ausdruck geben aan onze Erstaunen voor zijn Liebe. Wo is dein Gott wie du, der Sünde redt? Niet dat du ons gerecht hast, aber ihm, was wir bei ihm gesehen haben, das Ausdruck geben und auf ehrfürchtige Herzen, ehrfürchtige Hände ihm anbieten, so wie man in 3. Mose 7 sieht, dass der Opfer das Fett und die Nieren und so weiter auf ehrfürchtige Hände an Gott anbot, und Gott sie annahm, um sein Brot, seine Speise zu sein. wir sehen hier auf. Der Herr Jesus macht es klar, auf welche Weise wir das tun müssen. Zu wem nahen wir? Israel nadert, kam näher zu ihrem Gott. Wie war ihr Gott, der Schöpfer Himmels und Erden? Aber sie war ein irdisches Volk. Und er hatte sie Regeln gegeben für ihr Leben auf Erden. Er hatte Verheißungen gegeben für das Leben hier auf Erden. Er hatte mit ihnen gesprochen, als ob er auch ein Mensch war. Als ob er dieselben Bedürfnisse hatte, die sie hatten. Er hat sie gefragt, Zehnten zu geben von alle Getreide, die sie hatten, von der Wein, den sie hatten, von das Geld, das sie hatten, von ihr Vieh, alles 10%, als ob er das tat, wie ein irdischer König es tut. Und so kamen sie zu ihm, und sie brachten ihm Tiere, sie brachten ihm Geld, sie sangen wunderbare Gesänge, nicht so sehr die Worte, aber wunderbare Gesang. Wir wissen het, die Priesterorden, die Ordnerorden von Sängern, die sie hatten, die schöne Gesänge sangen. Sie hatten die Musikinstrumente, die wunderbare Melodien spielten, alles zu seiner Ehre. Weil es der Gottesdienst eines irdischen Volkes war, die Gott allein kennte als der Schöpfer mit dieser Erde in Verbindung. Und die Segnungen gab von irdische Dingen. Denken wir nur an 5. Mose 28, all die Segnungen, die Israël empfangen würde, wenn sie in Gehorsam ihren Weg ging. So war ihr Gottesdienst auch irdisch, und das wird sie selbst sein im tausendjährigen Reich. In die letzten Kapiteln von Ezekiel sehen wir, dass Israël wieder blutige Opfer bringen zal. Ze wil brandopfer brengen, ze wil spijsopfer brengen, ze wil zündopfer brengen, tierische opfer, zo wie voor dem Kreuze. Waar ze met God in verbinding stehen, als der hersen werd van oud Jeruzalem. Zo wie in 1. Kronika 29 steht, daar Salomo saß auf den Thron Jehovas in Jeruzalem. Ze werden aanbeten in verbinding met ihm, der dan als König van Israël hersen werd in Jeruzalem. Aber so stehen wir nicht mit Gott in Verbindung. Wir haben Gott kennengelernt in dem, was in sichzelf ist. Und unsere Zukunft ist nicht hier auf Erden, aber unsere Zukunft ist da in die unsichtbare Welt für natürliche Menschen, das Haus des Vaters. Es ist wahr, wir haben jetzt natürliche Leiber, 1. Korinther 15 sagt es, aber wir nachher geistliche Leiber haben, wenn der Herr kommt und unsere Leiber verwandelt werden in Gleichförmigkeit an dem Leibe seiner Herrlichkeit. 1. Korinther 15 sagt es ausdrücklich. Das bedeutet, wie wir nou jetzt ein natürliches Leib haben, das ist, wie ich soeben schon sagte, aus der griechischen Sprache, ein Leib, der charakterisiert ist, beherrscht ist, ganz durchzogen ist, durch unser natürliches Leben, unsere Seele, die Psyche, so werden wir dann ein Leib haben, der vollkommen gekennzeichnet ist, vollkommen beherrscht wird, vollkommen charakterisiert ist durch das neue Leben, der Geist, den wir haben, und der Heilige Geist, der dann in uns wohnen wird. Ich kann es besser vorlesen. Wir haben es hier. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie die von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Aber eben zurück wird noch gesagt, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib. Und in der Fußnote steht, der seelische Leib. Das ist die Bedeutung des griechischen Wortens. Ein Leib, der beherrscht wird und gekennzeichnet ist durch die natürliche Seele, die der Mensch bei der Schöpfung empfangen hat. Aber dann, es wird auferweckt in Kraft, er wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Ein Leib werden wir haben. die nicht mehr durch die Seele, die natürliche Seele des Menschen beherrscht wird, auch wenn diese Seele niemals stirbt, aber die er gekennzeichnet ist und beherrscht wird, ganz durchzogen ist. So ist eigentlich die Bedeutung, der Ausdruck, die wir in 3. Mose 2 haben, in Verbindung mit dem Speisopfer, ganz durchzogen, und so durch, dass es die Kraft ist des neuen Leibes, das ist der Geist, das neue Leben, das wir in der Wiedergeburt empfangen haben, wovon wir gelesen haben in Johannes 3, Vers 7, 6, was aus dem Geiste geboren ist Geist, was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch. Und darin wirkt der Heilige Geist. Das wird ein neuer Leib sein. Ein Leib vollkommen beherrscht und gekennzeichnet door das neue Leben, das ewige Leben. Und door Gott, der Heilige Geist im Himmel. Sodass wir alles geistlich sehen, wie wir so eben sahen. Aus 1. Korinther 2, was der natürliche Zustand eines Christen ist, dass er geistig ist, wenn er das nicht ist. Leider werden wir alle bekennen müssen, dass wir es oft nicht sind. Aber das ist für einen Christ etwas Unnatürliches, dass er durch seine alte Seele noch jedenfalls teilweise beherrscht wird. So kennen wir Gott in zichzelf. Wir wissen, Gott ist Liebe. Nicht allein, er ist de Allmächtige. So kennen wir hem auch. Wir wissen, dass er de Allmächtige ist, de Allwissende ist. Dass er derjenige ist, die allgegenwärtig ist. Wir kennen seine Majestät und seine Ehre. Wir haben das Zeugnis der Schöpfung, wie die es gelitten. Aber wir kennen ihn auch in seinem Sohn. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das wird gesagt durch Johannes geschrieben, nachdem der Herr Mensch geworden war. In die 4000 Jahren hatten die Menschen also Gott nicht gesehen, auch die Engel nicht. Gott woont ein unzugängliches Licht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber dann, der eingeborene Sohn, hat ihm, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihm kundgetan. Wir kennen Gott, denn Gott ist offenbart im Fleische. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit von Gott, der Sohn. Als de Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Wir haben ihn gesehen, so wie Kolosser 1 sagt von Vers 19. Es war das Wohlgefallen der ganze göttliche Fülle in ihm, Christus Jesus zu wohnen und durch ihn alle Dinge zu sich zu versöhnen. Die ganze göttliche Fülle woont in diesen Menschen, Christus Jesus. Und er war sichtbaar, denn was er, als man ihn fragte, wer er war, dan sagt, was ich euch gesagt habe. Jede Tat, die er tat, jedes Wort, das er sprach, ja, all sein ganzes Verhalten offenbarte ihm, wie er innerlich war. Die Vollkommenheit der göttliche, von Gott, die ganze göttliche Fülle, die in ihm woonte. Wir haben den, kennen den Vater, wir kennen den Sohn. Wie der Herr Johannes 14 sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir kennen Gott, wie er in zichzelf ist. Wir kennen den Vater, wie allein der eingeborene Sohn ihn kannte, aber er hat hem uns geoffenbaard. Wir kennen den Sohn, wie allein der Vater ihn kannte, aber er hat uns geoffenbaard. Wir kennen ihn in zijn Herz. Wir haben ihn gesehen mit den Augen unserer Herzen. So haben wir seine Herrlichkeit gesehen. Und die Herrlichkeit des Vaters, als ich liebe sagen, so ist die Herrlichkeit des Vaters und die Herrlichkeit des Sohns uns geoffenbaart in diesen Worten, und die der Heilige Geist gegeben hat. Und der Heilige Geist in uns ist die Kraft, wodurch wir die geistliche Bedeutung dieser Worte kennen und seine Herrlichkeit kennenlernen, so wie Johannes 4 sagt, eine lebendige Verbindung zwischen das neue Leben in uns und ihm, die Quelle des ewigen Lebens, ihm selbst in der Herrlichkeit, sodass das Wort auch sagt, der Apostel Paulus, derselbe, die 1. Korinther 2 geschrieben hat, wir sehen Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. So wie er sagt in 1. Korinther, 2. Korinther 3, Vers 18, wir die Herrlichkeit des Herrn anschauend, worden nach demselben Bilde verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Daarom müssen wir die Gott jetzt kennen, so wie er in sich selbst ist, in Übereinstimmung dahin gehen. Glauben wir, dass wir im Himmel, wenn wir im Vaterhaus sein werden, dass wir ihm eine Kuh bringen werden können? Wir kommen nicht im Himmel. Glauben wir, dass wir ihm da nach Gold und Silber bringen können? Die sind da nicht. Da sind nur geistliche Dinge im Himmel. So ist unsere Anbetung geistlich. Muss geistlich sein. Wie wir gelesen haben. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da wir wahrhaftig anbeten, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solch als sein Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihm anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Hier in Geist bedeutet nicht der Heilige Geist. Man kann das in der deutschen Sprache nicht sehen. Aber wer eine Engelse Bibel hat, oder eine Französische, oder eine Holländische, kan sehen, dass das Wort Geist hier mit kleine Buchstaben geschrieben wird. In alle Sprachen wird, wenn es über den Heilige Geist geht, Geist mit een große Buchstaben geschrieben. Aber wenn es über unser Geist geht, oder über een geistige Charakter, wird mit kleine Buchstaben geschrieben. So ist es hier mit kleine Buchstaben. Es geht hier nicht um den Heiligen Geist, aber geistliche Weise. Es muss geistlich sein, wohin wir zu Gott kommen. Und nicht allein geistlich, aber auch in Wahrheit. Das heißt in Übereinstimmung mit die Wirklichkeit aller Dinge. Wir haben diese Woche wiederholt gesehen. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist door ihm geworden. Er war die Wahrheit. De wirkliche Charakter van alle Dingen is door ihm offenbart. Auch door den Heiligen Geist. Der is de Geist der Wahrheit. Auch door das Wort Gottes. Es is dat Wort der Wahrheit. De wirkliche Charakter van alle Dingen is offenbart. Gott is offenbart in wie er zichzelf is. De Mens is offenbart in was er is. Die Schöpfung is offenbart. De wirkliche Charakter. In Übereinstimmung damit. Mit das volle Licht müssen wir zu Gott kommen. Was ist das volle Licht? Dass wir verlorene Sünder waren, aber jetzt Kinder Gottes geworden sind. Dass wir nicht mehr ein irdisches Volk sind, aber dass wir Himmelbürger sind. Unser Bürgertum ist im Himmel, steht in Philippi 3. Dass unsere Zukunft da ist, dass wir im Haus des Vaters sein werden, dass wir ihm gleich sein werden, der eingeborene Sohn Gottes, dass er wie sein, wir verwandelt werden in Gleichheit an seinen Bilde, sodass er der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern, dass wir zu einem Gott, der Liebe ist nahen, aber der auch, auch Licht ist, aber dass wir zu ihm nahen, als seine eigenen Kinder, die seinen Sohn als Leben empfangen haben, die in welche der Gott, der Heilige Geist woont, und die immer bei ihm sein werden, und jetzt schon den freien Zugang zu ihm haben, den freien Zugang zu seinem Thron, sein Gerichtsthron, der für uns ein Gnadenthron ist, aber auch den freien Zugang zu seinem Vaterherz von uns, die seine Kinder sind, seine eigenen Kinder, aus Gott geboren. Siebenmal wird das von uns gesagt. Ja, in 1. Johannes 1, Vers 13, die aus Gott geboren sind. Am ersten Brief von Johannes, von Kapitel 3 ab, finden wir noch 6-mal, dass wir aus Gott geboren sind, aus ihm selbst gekommen sind und so seine eigenen Kinder sind. Und in Galater 4, dass wir Söhne sind und daarom de Geist der Sohnschaft empfangen haben. Das ist die Wahrheit, die Erkenntnis der Stellung, in welche wir gebracht sind. Die Erkenntnis des Verhältnisses, in welche wir gebracht sind, zu dem Vater und dem Sohn, das ist die Wahrheit. Und das bedeutet dann dabei, weil wir so nahe bei ihm gebracht sind, müssen wir auf eine Weise zu ihm kommen, deren Übereinstimmung damit ist. Er ist ein Geist, Gott ist ein Geist, er ist kein Mensch, er hat keinen menschlichen Leib, er ist ein Geist, kein irdischer Gott, aber der Gott des Himmels. Und wir sind keine irdische Menschen mehr. Wir sind keine natürlichen Menschen mehr. Wir sind geistliche Menschen. In welche der Geist Gottes woont. Und der das göttliche Leben haben. Wir haben es gelesen. Wie der natürliche Zustand eines Christen ist, dass er geistlich ist. Dass der Heilige Geist sein ganzes Herz, sein ganzes Wesen füllt. und alles dadurch gekennzeichnet ist, so müssen wir zu Gott kommen. Nein, wir kommen nicht als Sünder zu Gott, als Gläubige. Ein Sünder muss zu Gott kommen als Sünder. Aber das haben wir einmal getan. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind jetzt Heiligen. Wir sind keine Feinde mehr. Wir sind jetzt seine Kinder, seine eigenen Kinder. Kinder, die wissen, der Gegenstand seiner Liebe zu sein. Und Kinder, die zu ihm sagen, Abba, Vater, dasselbe, was der eingeborene Sohn zu dem Vater sagte. Lieber Vater, geliebter Vater, das sind wir. Und so kommen nahen wir zu ihm. Ja, unser Vater ist Gott. Und wir sagen, Gott ist Licht. Wir kommen in Übereinstimmung damit. Wir sind ja Licht in ihm geworden. Ja, Epheser 4 sagt uns das. Und wir kommen in Übereinstimmung damit. Wenn noch Finsternis in unserem Wandel ist, dann können wir nicht zu ihm nahen. Dann muss das erst gereinigt sein, hinweggetan worden, in Selbstgericht. Wir müssen mit reine Hände zu ihm kommen. Aber dann kommen wir geistlich, auf eine geistliche Weise. Nicht die Worte, die wir sprechen, sind das, was wir bringen, aber die geistlichen Gefühle, die aus unseren Herzen aussteigen zu Gott. Wenn der Heilige Geist ein Bruder gebraucht, um als Mund der Versammelten Ausdruck zu geben an ihre Anbetung, dann sind es nicht die Worte, die er spricht, die aussteigen zu Gott, aber die Gefühle, die aus seinem Herzen und die Herzen aller Anwesenden aussteigen zu Gott. Worte steigen nicht zum Himmel, aber die geistlichen Gefühle, die darin zum Ausdruck kommen, die steigen auf. Das sind die Opfers, die aussteigen zu Gott und die er in Gott in der Vater in Empfangs neemt aus uns. All die Opfers, die sprechen von was onze Herzen, onze Seelen gesehen haben, van de Herrlichkeit des Herrn Jesus, seinen Sohn, van de Herrlichkeit des Vaters. Hier is het, de Vater sucht solche, die ihm anbeten, also die zu ihm kommen, um zu sagen, was voor ons geworden is. Nein, lass ich nicht sagen, zu sagen, was an Herrlichkeiten wir ihm gesehen haben. Es ist wahr, hier für uns in Holland und Deutschland ist das etwas schwer. Wir haben so wenig Lieder, die darüber sprechen. Das Schweizer Buch ist, was das betrifft, viel besser. Und das französische Liederbuch ist noch besser. Ebenso wie das Englische, die viel mehr Lieder haben, die wirklich Anbetungslieder zu dem Vater sind. Und wir haben so wenige, sodass das ein Hindernis für uns ist. Um wirklich Ausdruck zu geben an die Gefühle, wenn der Heilige Geist unsere Augen richtet auf den Vater und wir den Vater anbeten möchten, so wie hier. Aber doch ist die Anbetung da und in unseren Loblieder nicht, aber in unseren Aussprachen, unsere Anbetung in Worte können wir immer das nur Ausdruck geben. Will der Heilige Geist uns die Worte geben, um daar Ausdruck zu geben? Und dabei dürfen wir den Vater bringen, nach den Vorbildern des Alten Testamentes, was wir gesehen haben von der Herrlichkeit des Persones und der Herrlichkeit von des Werkes des Herrn Jesus. Und nach dem, was wir finden, zum Beispiel in Hebräer 1, wo steht, dass Gott den Engel geboten hat, um den Sohn anzubeten, dürfen wir ihm auch anbeten. Ja, er ist auch Gott, der Sohn. Wenn wir Gott anbeten, beten wir de dreieinige Gott an. Maar we kunnen ook naar den Vater gehen. Und hier steht, der Vater sucht solche, die ihm anbeten. Also die als Kinder zu dem Vater kommen. Und da an ihm, den geliebten Vater, erzählen, welche Herrlichkeiten sie bei ihm gesehen haben. Aber so auch dürfen wir nach dem Herrn Jesus gehen. Unser Heiland, er die der Sohn Gottes ist. Aber auch der Mens Christus Jesus, der Mens Christus Jesus, der der Sohn Gottes ist, aber der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wir dürfen zu ihm gehen und ihm erzählen, was wir an Herrlichkeiten bei ihm gesehen haben. Auch an Herrlichkeiten von seinem Werken, die Vollkommenheit seines Werkes. Nein, darum geht's nicht, dass wir ihm erzählen, was wir empfangen haben. Oh ja, wir dürfen es ruhig tun, aber das ist keine Anbetung. Es ist keine Anbetung, wenn ich ihm zähle, dass ich ihm danke, dass ich gerettet bin durch sein Werk, dass ich dank, aber keine Anbetung. Anbetung ist, an ihn zu denken. So wie der Herr auch sagt, als er das Abendmahl einstellte, dann hat er nicht gesagt, tu das und denk dabei an eure Rettung, aber tu das zu meiner Gedächtnis. Denk an mir. Das ist nicht denk an dir selbst. Das ist nicht denken an, was du empfangen hast. Denk an mir, als ich dort an den Kreuze hing, als ich deine Sünden trug, als ich diesen Preis bezahlte für deine Erlösung. Denk an mir, was mein Teil war da, als der, der da litt an den Kreuze und mit deinen Sünden beladen war und für dich zur Sünde gemacht wurde, gehöhnt durch die Menschen, geschlagen, angespeit, dann gestorben und dann begraben. Alles dies, den Preis, die bezahlt, denk an mir in diesen Umständen, waarin ich damals war, jetzt nicht mehr. Und denk an mir, weil je dann erinnert werden an meine Liebe, an de Größe der Preis, den ich bezahlt habe für eure Erlösung. Das ist Anbetung. Das ist, was der Herr von uns fragt. Als er uns das gebrochene Brot gibt und der ausgekostene Wein, um an ihn zu denken, nicht an uns selbst. Und das ist auch de Anbetung, wenn wir zu ihm kommen und dann auch gegen ihn sagen, Herr Jesus, wie wunderbar ist dein Werk, aber auch Herr Jesus, wie wunderbar ist deine Liebe zu mir, zu anderen. Du, der Sohn Gottes, der mich geliebt und zichzelf für mich hingegeben hat, ich staune über und bewundere all deine Liebe, die du für dein Herz hast. Was ist das, dass du, wie Epheser 2 sagt, uns so geliebt hast, dass du für sichzelf für uns hingegeben hast, um Gott zu verherrlichen? Nicht für Sündopfer, das haben wir dort nicht. Wir haben dort das Brandopfer. Wie Epheser 5 sagt, Vers 25, Christus hat die Versammlung geliebt und zichzelf für sie hingegeben. Wir dürften sagen, Herr Jesus, welch eine Liebe musst du gehabt haben, dass du das hast tun wollen für diese Versammlung, um sie zu retten und um sie da zu bringen in der Herrlichkeit, wo sie mit dir vereinigt sein wird, in all diesen herrlichen Segnungen. Das ist Anbetung, wie wir sehen. Und welch ein wunderbare Dienst. De höchste Dienst, die es jemals gegeben hat. De höchste Anbetung, die es einmal gegeben hat und die es in Ewigkeit geben wird. De Charakter dieses Dienstes wird in der Herrlichkeit nicht größer sein, anders sein als jetzt. Das heißt, so wie wir sie ausüben sollten jetzt, nicht. Ich fürchte, ich bin froh, dass was de Praxis betrifft, es im Himmel vollkommen sein wird. Da werden wir nicht mehr mit onszelf beschäftigt sein, aber nur mit ihm, was u hier op Erden oft ziet. Aber dat de Charakter, so wie wir es tun dürfen, und wie wir es tun sollten, und wie wir das Vorrecht haben, es zu tun, in Geist und Wahrheit. Das ist dezelfde Charakter, was in de Heiligheid sein wird. De höchste Charakter, niemals wird es höher sein. Denn keiner wird näher zu dem Vater sein als wir. Keiner wird näher zu dem Sohn sein als wir. Keiner wird den Vater kennen, besser kennen als wir. Keiner wird ihn kennen als wir ihn kennen. Ich meine unter wir natürlich alle Gläubigen vom Pfingst aan de Wiest ontrukken. Keiner wird Herr Jesus kennen wie wir, die mit ihm vereinigt sind. Die ihm selbst als unser Leben empfangen haben. Keiner wird der Heilige Geist in sich wohnend haben wie wir, die Kraft ist, um seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters, um die Herrlichkeit des Sohnes zu sehen, und die Kraft ist, um da Ausdruck anzugeben in geistliche Worte, die wirklich Ausdruck geben an die Gefühle von Anbetung, die in unsere Herzen sind. Und die er aufsteigen lässt zu dem Vater und zu dem Sohn, sodass die wirklich vollkommen Ausdruck bekommen von den Gefühlen, die aus unseren Herzen. Vollkommen Ausdruck bekommen von den Gefühlen, die aus unseren Herzen aufsteigen. Ich denke, die Verbindung oft am Psalm 45. Wir kennen die Versen wohl. Ich meine, wenn wir zusammen sind und wir wirklich die Herrlichkeit des Herrn Jesus betrachten, fühlen, wie oft wie arm unsere Worte sind und dass wir keinen Ausdruck geben können an die Gefühle, die in unseren Herzen leben, dass dann wohl die schöne Chor sagen, mein Stimme ist die Stimme, der Griffel eines fertigen Schreibers. Das heißt, der Heilige Geist wird meine Stimme gebrauchen, um Ausdruck zu geben an die Gefühle, an Worte, die nach meinem Gefühl sehr armselig sind. Worte, die in meinem Gefühl nur ein ganz klein bisschen Ausdruck geben an, was ich sagen möchte. Aber der Heilige Geist wird da in diese Worte die Ausdrücke legen, die vor dem Vater und dem Sohn vollkommen klar machen, was, woran wir Ausdruck geben möchten. Es ist, wie wir in Römer 8 finden, in Vers 27, wenn wir nicht beten, wissen wir sicher sind, so wird für uns beten und Ausdruck geben an die Gefühle, wofür wir keine Worte finden. Das ist in der Anbetung auch so, ebenso wie in unseren Gebeten. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, der Heilige Geist betet für uns. Wenn wir nicht wissen, wie wir Ausdruck geben sollen an die Gefühle von Bewunderung und Liebe zu dem Vater und dem Sohn, dann wird der Heilige Geist uns Worte geben, menschliche Worte, aber die durch ihn zu geistlichen Worten gemacht sind. Und wird in diesen Worten Ausdruck geben an all die Gefühle unserer Herzen, zodat der Vater und der Sohn klar sehen, was aussteigt aus uns. Und wenn wir selbst keine Worte finden können, und das wird wahrscheinlich sein, dass die höchsten Augenblicken, dann wird der für uns zum Ausdruck bringen, wofür wir keine Worte finden. Selbst im Himmel lesen wir von einer Pause von einer halben Stunde. Selbst im Himmel lesen wir in Offenbarung 5, dass am Ende die Ältesten keine Worte mehr haben. Nachdem sie das neue Lied gesungen haben, dann werfen sie sich schweigend vor dem Thron nieder, vor dem Herrn nieder, und werfen ihre Krone seine Füße. Die himmlischen Stimmen sind nicht gut genug mehr. Die himmlischen Wörter sind nicht genug, um Ausdruck zu geben, an die Gefühle ihrer Herzen. Schweigend anbeten sie an. Und doch versteht de Vater es, und doch versteht Herr Jesus. Das ist das Wunderbare, das wir jetzt auch wissen mögen. Versteht, was in unserem Herzen ist, weil der Herz, weil der Heilige Geist vollkommen Ausdruck daran gibt. Anbetung für ihn, den Vater, Anbetung für ihn, den Sohn. Ist die wunderbar? Ist das nicht das Höchste, was wir empfangen haben? Dass wir so den Vater kennen und so den Sohn kennen, dass wir Ausdruck zu geben vermögen an ihre innerlijke Herrlichkeiten und so nahe bei dem Vater sein, dass verlangt, dass wir zu ihm kommen, um Ausdruck zu geben, was wir bei ihm gesehen und gefunden haben, was wir bei seinem Sohn gesehen und gefunden haben, Ausdruck rond zu geben. Der Vater sucht solche, die ihm anbeten, in Geist und in Wahrheit. Der Vater sucht solche auch, die den Sohn anbeten, die was sie bei den Sohn gesehen haben, ihm anbeten. Und der Herr sagt es nicht. Aha, wir wissen es. Das Herz des Herrn Jesus erfreut sich, wenn wir mit ihm beschäftigt sind. Der auf Erden klagte, ich habe gesucht nach Mitleid und habe es nicht gefunden. Sein Herz freut sich, wenn wir jetzt kommen und an ihn denken. Tu dies zu meinem Gedächtnis, dass wir an ihn denken, in der Zeit, dass er am Kreuz hing, das Werk vollbrachte, an das Leiden, was sein Teil war, die Gefühle seines Herzens, als er zu Sünde gemacht worden war. Alles was er da, den ganzen Preis, de ganze Last des Preis, den er bezahlte, dass wir an ihn denken und er in unseren Herzen sieht, dass wir mit ihm beschäftigt sind. Nicht mit uns selbst, nicht mit die Resultaten für uns, maar met ihm und mit der Herrlichkeit seines Werkes. Ja, oft auch wohl mit den Resultaten seines Werkes, wenn das eigentlich das Letzte ist. Aber dann nur allein, um darin Ausdruck zu geben, an unsere Bewunderung vor dem Werke, die solche Resultate hat. Aber hauptsächlich, dieses ist mein Leib, der für euch gegeben ist, nachdem er als erst das Leib, das Brot gebrochen hat, als ein Zeichen seines Sterbens. Das ist mein Blut, das vergossen wird für viele Sünden, nachdem er es erst ausgeschenkt hat. Der Kelch stand da, also der Erinnerung an ihm und seinen Tod. So verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Glauben wir, dass das nicht vor seinem Herzen ist, ein Balsam vor seinem Herzen, der gewohnt ist durch seine Verwerfung, von seinem Volke, wie er in Zacharja klagt, ich bin geschlagen in das Haus derer, die mich lieben, seine Verwerfung durch seine eigene Schöpfung, dass es Balsam ist, wenn er jetzt Herzen findet, die doch mit ihm beschäftigt sind in seinem Leiden, die darin eindringen wollen und Bewunderung haben, anbetend die Macht seiner Liebe, die darin geoffenbart wird, anbetend sehen auf ihn, der bereit war, solchen Preis zu bezahlen, um uns Sünder zu retten. Das ist Anbetung. Ist das nicht der wunderbare Dienst, den wir haben? Und der einzigste Dienst, die nicht aufhört, wenn der Herr kommt, um uns heimzuholen. Wenn der Herr kommt, im Himmel werden keine Lehrer mehr sein, die brauchen wir da nicht. Wenn wir im Himmel sind, da werden keine Evangelisten mehr sein, die brauchen wir das nicht. Wenn der Herr kommt, dann werden wir keine Vorträge mehr brauchen, denn da haben wir ihn persönlich. Wenn der Herr kommt, wir bei ihm sind, brauchen wir keine Gebetsstunden mehr. Wir haben alles und brauchen nicht zu beten. Aber wir werden Anbetungszusammenkunft haben. Nein, lass ich das nicht sagen. Wir werden ein Anbetungszusammenkunft haben. Aber die anfangen wird im Moment, dass wir im Haus des Vaters ankommen. Und die niemals enden wird. In aller Ewigkeit weitergehen wird. Könnte man so in seiner Nähe sein. Die Nähe des Vaters und die Nähe des Sohnes. Oder immer die Macht seiner Liebe. Die Herrlichkeit ihrer Personen anzubeten, wenn es auch nicht in Wort ist, in de Ausdruck der Augen, in die haben Halten gegenüber ihm, ewig werden wir anbeten. Aber wir dürfen jetzt auf Erdens auch schon doen. Und er hat uns einen Ort gegeben, wo wir es jeden Sonntagmorgen doen kunnen. Wo es jeden Sonntagmorgen uns einladet in seine Gegenwart und sagt: Tue dieses zu meinem Gedächtnis. Um unsere Herzen zu richten auf ihn selbst. Er selbst gibt uns das gebrochene Brot. Und er selbst gibt uns den Kelch. Tue dies zu meinem Gedächtnis. Der Dienst jetzt. Ein Vorgeschmack von was noch hier tun werden. Ein Vorgeschmack von der ewige Dienst. Wobei wir kein Wein mehr gebrauchen werden. Kein Brot mehr gebrauchen. Denn wir werden ihn sehen als geschlachtet, als ob er zo das Kreuz aufgehoben is van deze Erde und versetzt is im Haus des Vaters. So werden wir ihn sehen und doch wissen, dass er nicht mehr tot is, dass er der Lebende is, derjenige is, der uns da zu heim geholt hat, um die wir da anbeten werden. Und in dezelfde Zeit auf een lebendige Weise sehen werden, was er eins für uns getan hat, in welchem Zustand er eins gewesen ist, um alles das für uns zu bereiten.